Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Heidelberg zugeschaltet ist Herr Professor Rolf Veres, emeritierter ärztlicher Direktor des Instituts für medizinische Psychologie am Klinikum der Universität Heidelberg. Herr Professor Veres, einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend, Thomas. Ich darf doch du sagen.
Ne? Absolut, Herr Rolf. Okay. Rolf, wenn ich dich direkt fragen darf, jetzt haben wir ein paar Minuten deiner Musik gehört. Du bist aber Arzt, Wissenschaftler, Musiker. Auf deiner Website steht auch noch Fotograf und Autor. Du bist emeritierter Professor für Psychologie an der Universität in Heidelberg. Und du hast mit deiner ärztlichen und auch psychologischen Hintergrund und als Musiker eine spezielle Beziehung zu Heilung, Musik und ich würde auch sagen Transzendenz. Sag uns doch erstmals, was für Musik haben wir gerade gehört und hat diese Musik etwas mit dieser Themenstellung zu tun, wie ich sie gerade versucht habe anzuschneiden?
Ja, das ist eine ganz schöne Frage. Dieses Stück, was ich da gespielt habe, ist als spontane Improvisation entstanden bei der Abschlussfeier des großen Kongresses zu Ehren von Albert Hofmanns 100. Geburtstag. Mhm. Im Kongresszentrum Basel war das. Da gab es also ganz zum Schluss dann so ein Podium, wo alle Referenten oder Hauptreferenten dieses Kongresses, der Albert Hofmann gewidmet war, in Gegenwart von Albert Hofmann nochmal so ein Abschlussstatement einbrachten. Und da habe ich mein Statement musikalisch eingebracht in Form eines Klavier. Stückes, welches ich in dem Augenblick völlig frei erfunden habe. Und das war ein Riesensaal, also da waren ja 2000 Leute ungefähr bei diesem Kongress. Aber ich habe das Ganze auf den Albert Hofmann zentriert, der mir genau gegenüber saß, und habe diese Musik für ihn erfunden gewissermaßen. Und der war ja wirklich ein ganz großartiger Bewusstseinsforscher, obwohl er eigentlich ja Chemiker war von der Herkunft her, hat er sich ja bekanntlich enorm differenziert mit den Möglichkeiten des menschlichen Bewusstseins beschäftigt und ich war mit ihm sehr, sehr gut und wirklich richtig eng befreundet, habe viel Musik für ihn gemacht, auch bei ihm zu Hause, immer bei seinen Geburtstagen und jedes Mal, wenn ich bei ihm zu Besuch war. Also ich wusste genau, was für eine Musik der gerne hat. Und da er eben Bewusstseinsforscher war, hat diese kleine Musik, die eigentlich ganz einfach ist, schon aus meiner Sicht eine ganze Menge mit der Frage zu tun, die du gestellt hast, Tom. Was ist denn eigentlich eine Musik, die unser Bewusstsein in einer Weise erreicht, dass wir uns bereichert fühlen? Mhm. Das war so die Grundidee bei mir dabei. Und da bin ich halt immer mehr zu der Erkenntnis gekommen, dass Musik, die uns bereichert und die uns gut tut und die uns aus dem Herzen sprechen kann, überhaupt nicht kompliziert sein muss, sondern ganz einfach sein kann.
Wenn ich da kurz nachfragen darf oder mal kurz auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen zusetzen darf. Ich denke, dass viele wissen, wer Albert Hofmann ist. Ich bin mir aber nicht sicher, dass alle wissen, wer Albert Hofmann ist. Wenn du noch erstens zwei Sätze dazu sagen möchtest und wer Albert Hofmann war, für den du diese zwei Minuten hier gespielt hast. Und wenn du mir dann noch sagen könntest, Albert Hofmann eben auch als Bewusstseinsforscher ist ja auch in seiner Arbeit in Bewusstseinsdimensionen vorgedrungen, die, ich sag mal, nicht alltäglich sind.
Ja, das stimmt.
Welche Beziehung siehst du zu diesen Bewusstseinsdimensionen und Musik, so wie du sie verstehst?
Ah ja, Also Albert Hofmann war, wie schon gesagt, Chemiker und hat in der Schweiz viele Jahre bei der Pharmafirma Sandro gearbeitet und in den 1940er Jahren zufällig das LSD entdeckt. Mhm. Und das will ich jetzt nicht ausführen, darüber hat er auch dann ein Buch geschrieben mit dem Titel LSD, mein Sorgenkind. Mhm. Und er ist dann ja weltbekannt geworden, nicht nur als Entdecker der LSD-Wirkung, sondern eben auch, weil er sich dann sein ganzes weiteres Leben lang damit auseinandergesetzt hat, was bedeutet eigentlich so eine bewusstseinsverändernde Substanz für unseren Umgang mit unserem Bewusstsein. Du weißt ja sicher, dass in den 1970er Jahren in der Hippie-Bewegung LSD eine sehr große Rolle spielte, in den USA vor allen Dingen, in Kalifornien. Und das war für den Albert Hofmann sehr, sehr schwierig, weil da die Grenze zwischen Gebrauch und Missbrauch halt ständig eine große Bedeutung hatte und halt auch viel Unangenehmes letztendlich passiert ist, aber auch viel Bereicherndes, nicht? Also viele Menschen haben da so den Eindruck gewonnen, dass sie mit psychoaktiven Substanzen Bewusstseinserweiterung erleben können. Und dabei spielt die Musik immer eine sehr große Rolle. Und Albert Hofmann, wenn ich das mal sagen darf, hat auch dann später noch ein sehr, sehr, sehr schönes kleines Büchlein geschrieben mit dem Titel Einsichten, Ausblicke. Mhm. Das hat er für seine Enkel geschrieben. Es ist ein wunderschönes kleines Büchlein, wo er so zum Beispiel über Geborgenheit im naturwissenschaftlich-philosophischen Weltbild geschrieben hat. Und er hatte immer so die Haltung, dass zwischen Naturwissenschaft, die er ja professionell vertrat, und mystischer Welterfahrung, wie er das nannte, kein Gegensatz bestehen muss. Das war so sein Hauptcredo. Damit hat er also eine große Fangemeinde in der ganzen Welt im Grunde aufgemacht. Also bei diesem 100 Jahre Albert Hofmann Kongress waren über 2000 Leute und ich glaube allein, ich weiß gar nicht mehr genau, 200 Journalisten aus allen Kontinenten. Das hat eine unglaubliche Wirkung erzeugt.
Lass mich hier die Brücke schlagen zur Musik. Und ich will sie direkt schlagen in dem Sinn, Musik, so wie du sie verstehst, zumindest wie Musik sein kann und könnte, ist Musik eine bewusstseinsveränderte Substanz? Und wie weit geht sie in diesem?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also Musik ist, würde ich niemals grundsätzlich als eine bewusstseinsverändernde Substanz bezeichnen. Substanz ist ja sowieso in dem Fall von Musik eigentlich vielleicht eine falsche Metapher, nicht? Weil Musik ist ja eigentlich reine Energie. Ja, also Musik ist ja keine Sache, die man in die Hand nehmen kann und zum Beispiel als Materie von Mensch zu Mensch weitergeben könnte. Ne? Sondern Musik ist ja etwas Geistiges, was entsteht durch Komponieren, durch Improvisieren, also als eine schöpferische Leistung von kreativen Menschen in die Welt kommt und uns dann letztendlich berührt oder nicht. Ja, es gibt ja Musik, die uns gut tut und es gibt Musik, die wir nicht hören wollen. Mhm. Und darüber habe ich übrigens viele Seminare gemacht, auch bei den Lindauer Psychotherapiewochen, so zu dieser Frage, wie kann man eigentlich herausfinden, welche Art von Musik heilsam sein könnte. Das hat mich eigentlich viele Jahrzehnte beschäftigt.
Welche Art von Musik ist heilsam?
Das kann man natürlich leider nicht so ganz allgemein sagen, weil Musik ist nun mal etwas Subjektives und auch kulturabhängiges. Nicht? Also wenn du jetzt einen Indio in Peru fragen würdest oder einen Afrikaner in Gambia, der mit Trommeln Musik macht, oder ein klassischen Dirigenten in Berlin oder in der Elbphilharmonie. Da kriegst du jeweils völlig verschiedene Antworten auf diese Frage. Und wir haben natürlich bei uns in der Heilkunde eine professionelle Perspektive zu dieser Frage. Und das machen am besten die Musiktherapeuten. Ja, da habe ich viele Jahre lang mitgewirkt in der Hochschule für Musik in Hamburg zum Beispiel und auch bei uns in Heidelberg. Ich habe sehr, sehr viel mit Musiktherapeuten zusammengearbeitet und davon enorm profitiert. Und das sind ja Profis, die studiert haben, wie man Musik zu Heilungszwecken einsetzen kann. Und also was ich jetzt zur Relativierung gesagt habe, betrifft zum einen die kulturelle Vielfalt, zum anderen aber eben auch die individuelle Vielfalt. Ne? Also jeder Mensch ist ein Unikat. Man muss in der Musiktherapie als erstes, bevor man überhaupt anfängt, irgendein Instrument einzusetzen, eine Beziehung eingehen zu den betroffenen Menschen. Und dann entwickelt sich das allmählich.
Ich kann das nachvollziehen, dass es einfach vom kulturabhängigen Hintergrund und auch vom der persönlichen Hintergrund völlig verschiedene Formen von heilsamer Musik gibt. Aber würdest du sagen, jede Musik ist heilsam? Oder würdest du sagen, da gibt es Unterschiede? Und wenn ja, wie würdest du die festmachen?
Wir müssen, glaube ich, erst mal gucken, über welche Menschen wollen wir überhaupt reden. Nicht? Also wollen wir über kranke Menschen reden, die Heilung brauchen, die Heilung suchen von einer Krankheit oder von Störungen, wie wir das ja in der Psychotherapie lieber sagen. Oder wollen wir über Menschen reden, die in ihrer ganz normalen Lebensführung, ohne jetzt irgendwie psychisch krank zu sein, Musik verwenden möchten, um ihr Leben möglichst heil werden zu lassen. Ja, das verstehst du, das ist eine ganz andere Perspektive. Und mich hat die letztere immer am allermeisten interessiert. Also eigentlich eher die Perspektive, die was mit Lebenskunst zu tun hat, mit bewusstem Leben, vor allen Dingen mit der Frage, die mich am meisten beschäftigt hat, wie kann ich eine gute Entscheidung treffen, jeden Tag neu, zu der Frage, was will ich in mich reinlassen und was will ich von mir fernhalten. Mhm. Und das kann man am Beispiel von Musik unheimlich gut bewusst machen und auch üben.
Ich finde auch diese zweite Fragestellung besonders interessant, auch weil sie uns einfach alle betrifft. Wenn man das jetzt unter diesem Aspekt der Lebenskunst betrachtet und auch unter dem Aspekt, ich finde das spannend, was möchte ich tagtäglich in mich reinlassen, was möchte ich von mir fernhalten? Und wenn ich da vielleicht auch von mir dazu sagen kann, weil auch von meiner kulturellen Prägung als Österreicher in Österreich aufgewachsen, habe ich natürlich eine Affinität auch zu klassischer Musik. Insbesondere Mozart, Beethoven. Mhm. Die klassisch-romantische Musik. Kann diese Musik zum Beispiel ein Teil einer Lebenskunst sein, die uns erlaubt, Heilung in einem tieferen Sinn, als jetzt in einem reinen medizinisch-pathologischen Sinn, uns einen Beitrag dazu zu leisten? Das heißt, kann Musik für uns jetzt eben nicht unbedingt nur als kranke Menschen in dem Sinn, sondern einfach als Menschen, die wir sind, etwas sein, das uns, ich hänge es mal so hoch, in unserem Lebensheil richtungsweisend sein kann.
Ja, wunderbar. Ganz sicher. Also ich finde, das ist ja nun absolut völlig klar. Sonst würde ja gar nicht so eine riesige Resonanz gerade auch auf die klassische Musik erfolgen. Nicht? Und wenn man mal gerade ganz aktuell sich bewusst macht, wie viel Energie in diese großen Konzertsäle gesteckt wird. Das ist ja nicht nur die Elbphilharmonie mit diesen zig Millionen Euro, sondern das ist ja in anderen großen Städten auch so. Und also das zum Beispiel bei diesem G20-Gipfel, die mächtigsten Politiker dieser Welt hier in Hamburg auch in die Elbphilharmonie zu einem Beethoven-Konzert mit der 9. Symphonie eingeladen wurden, das hat auch was Heilsames. Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit, würde ich mal sagen. Weil auf die Weise zum einen klar wird und bewusst gemacht wird, dass wir hier nicht nur über zu lösende Probleme nachdenken im Umgang miteinander, sondern dass wir eine Offenheit für die Kulturleistungen unserer Welt praktizieren. Ja, also dass wir die Kultur und die Arbeit gewissermaßen miteinander verbinden. Ja, also dass wir in dem Fall jetzt bei den Politikern, nehme ich das jetzt mal als Arbeit, ja, was die da gemacht haben bei dem G20-Gipfeltreffen unter Leitung von Angela Merkel. Das ist mal erst Arbeit. Aber das quasi als offizieller Teil und nicht als Anhängsel, so als das berühmte Abendprogramm, ja, als das Entertainment-Programm, sondern das als offizieller Teil dieser Zusammenkunft, die 9. Symphonie von Beethoven gemeinsam gehört wurde. Das hat mich riesig gefreut, weil das klar gemacht hat, es gibt zusätzlich zu dieser Arbeitswelt, in der wir denken und sprechen, und gibt es noch eine ganz andere Dimension des in der Weltseins, die mit Sprache gar nicht so einfach ausgedrückt werden kann, ja, die für sich steht. Und da kann man noch so viel reden, wie wir beiden das jetzt ja auch gerade machen. Entscheidend ist letztendlich aber die Erfahrung, ja, also das tatsächliche sich einlassen auf das Musikerleben und das auch noch in der Gruppe, in der Gemeinschaft. Das hat eine Beziehung nicht nur zwischen den Menschen, die da jetzt in die Elbphilharmonie gegangen sind, sondern ja auch zwischen diesen Menschen und der Kultur als solcher, ja, also auch historisch, die historische Dimension darf man dabei ja auch nicht vergessen. Beethoven ist ja schon längst tot, aber diese geniale Fähigkeit bestimmter kreativer Menschen wie diesen Komponisten, die du eben auch erwähnt hast, Mozart ja auch, gerade als Österreicher, diese genialen Menschen haben eine unglaubliche Fähigkeit immer wieder gezeigt, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es noch etwas ganz Großes gibt, von dem man naschen kann gewissermaßen, ja, indem man es sich einfach mal erst anhört und seine Sinne dafür öffnet.
Ich habe eine Frage und ich hoffe, du gestattest sie mir. Meine Hörerfahrung, gerade auch, lass uns bei Beethoven und Mozart bleiben, ist etwas, das ich sehr eigentümlich empfinde und das ich so gar nicht wirklich begründen kann. Und ich würde gern nachfragen, ob du das auch so wahrnehmen kannst. Nicht, dass wenn ich solche Musik höre, ich nicht nur mit Schönheit konfrontiert bin, sondern auch mit Wahrheit.
Ja.
Und das ist ja mal eine eigentümliche Behauptung, weil was heißt das Wahrheit in Bezug auf Musik, noch dazu in Bezug auf instrumentelle Musik?
Ja.
Aber trotzdem ist die Erfahrung, so wie ich sie beschreiben würde, dass das nicht nur schön ist, sondern auch wahr ist. und insofern bedeutsam. Frage jetzt an dich, ist das nachvollziehbar und wie, wenn ja, wie würdest du das begründen? Was ist da der Fall? Warum gibt es Musik, die als wahr empfunden wird?
Wunderbare Frage. Also wirklich, ich finde das ganz toll, wie du das ausdrückst. Ich kann das nur aus tiefstem Herzen begrüßen und bestätigen, was du da sagst. Zu der Frage, was ist überhaupt Wahrheit, gibt es ja viele Versuche der Philosophen und der Psychologen und der Erkenntnistheoretiker, die uns beiden jetzt in diesem Gespräch, glaube ich, nicht unbedingt so interessieren müssen, finde ich. Vielleicht könnte man den Begriff Wahrheit etwas legerer auslegen, etwas, sagen wir mal so, als eine Andeutung von etwas auffassen, was man letztendlich aber nie ganz fassen kann. Ja, ich weiß nicht, ob es die absolute Wahrheit überhaupt gibt. Ja, und die Frage finde ich auch im Moment nicht so wichtig. Vor allen Dingen, wenn man dran denkt, was der Konstruktivismus in den letzten Jahrzehnten so auch bewirkt hat an Relativierung, ja, von Wahrheitsvorstellungen. Also Konstruktivismus bedeutet, dass man sich ständig darüber bewusst ist, dass das, was man als wahr empfindet, halt eine Möglichkeit der Wahrnehmung ist, ne? Aber nicht unbedingt die einzig mögliche Art der Interpretations- oder Wahrnehmungsfähigkeiten. Also, aber trotzdem, das ändert das, was ich jetzt so ein bisschen vielleicht etwas theoretisch, also Richtung wissenschaftstheoretisch eingebracht habe, ändert überhaupt nichts daran, dass ich der Meinung bin, dass du völlig recht hast, wenn du sagst, Musik kann uns ein Empfinden von Wahrheit vermitteln. So würde ich es mal ausdrücken. Mhm. Ja, in meiner Eigenschaft als Psychologe bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtiger als du. Ja, also ich glaube nicht, dass man sagen kann, Musik ist dasselbe wie Wahrheit. Ja, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, Musik kann uns Ahnungen davon vermitteln, dass es so etwas wie Wahrheit wirklich gibt. Mhm. Ja, und da finde ich den Begriff der Harmonie sehr weiterführend, mit dem sich ja auch schon die alten griechischen Philosophen vor 2.500 Jahren, Heraklit vor allen Dingen, intensiv beschäftigt haben. Und auch die Physik beschäftigt sich auch sehr stark mit Harmonie im allerweitesten Sinne, mit Schwingungen und so weiter und so fort und Resonanzphänomenen. Also die Harmonie, die in der Musik erfahrbar wird, die ist physikalisch beschreibbar und die ist auch psychologisch beschreibbar und die ist auch in Kategorien von Heilkunde beschreibbar. Mhm. Und die guten, also Komponisten, die wirklich großen Komponisten, wie du sie auch erwähnt hast, von Bach angefangen über die Wiener Klassik, Mozart, Beethoven, Haydn und so weiter bis zu den modernen zeitgenössischen Komponisten. Die wirklich großen Komponisten, die ihre Zeit auch überdauern, die haben alle es geschafft, eine Vorstellung von Harmonie hörbar zu machen, bei der auch das Gegenteil von Harmonie irgendwie mehr oder weniger mitschwingt, nämlich die Dissonanz im allerweitesten Sinne oder wenigstens die Düsterheit. Ja, die Harmonie verbindet man ja psychologisch gesehen eher mit Licht, hell, freundlich, leicht, angenehm und so weiter. Mhm. Das sind bestimmte Aspekte von Harmonie. Aber eine wirklich tiefergehende Harmonie, die tragfähig ist und die uns auch erschüttern kann, die uns irgendwie Gipfelerlebnisse verschaffen kann, die uns eine Gänsehaut-Erlebnis vermitteln kann, die uns wirklich im tiefsten Herzen erreicht und berührt, die hat fast immer auch etwas mit dem Gegenteil von Harmonie zu tun. Mhm. Also bei Mozart zum Beispiel haben wir die langsamen Sätze, die Mittelsätze bei den Klavierkonzerten beispielsweise, in denen gewisse düstere Phasen eine sehr große Rolle spielen. Oder auch sogar mit dem dominanten Septakkord. Also wenn ich eine Septime anschlage, ich gehe einfach mal eben ans Klavier. Ich bin hier ja in meinem Arbeitszimmer.
Gerne, ja.
Das ist eine Sekunde, eine große Sekunde, die nach Auflösung verlangt. Und das führt bei den kreativen Komponisten dazu, dass die da nicht einfach eine Auflösung bieten, wie zum Beispiel, ich mach's mal am Klavier. Ne? Das wäre jetzt die Auflösung. Das war D-Dur, 7. Ne? Löst sich nach G-Dur auf. Ne? Ja. Das wäre die ganz simple Art, mit Andeutungen von Dissonanz so umzugehen, dass es zu einer Auflösung führt. Die raffinierten Komponisten machen daraus dann halt ein Riesending, nicht? Also die zelebrieren dann gewissermaßen dieses Spannungsfeld zwischen Harmonie und Dissonanz. Und dann wird es erst richtig spannend.
Und was spannend ist, dass hier etwas zum Ausdruck kommt, das eben nicht sprachlich gesetzt ist, das aber trotzdem sehr bedeutsam erscheint, würde ich einmal jedenfalls so behaupten. Und das ist auch so eine Erfahrung mit Musik, wie du sie beschreibst, dass ich sie wirklich als bewusstseinserweiternd erlebe. Also man horcht zwar in so eine Musik hinein und es geschieht etwas, wo man sich erweitert fühlt, wahrnimmt.
Ja.
Und die Frage an dich, sowohl als Psychologe als auch Musiker, als Musiker, was ist denn das, dass ich fühle mich nicht nur verändert, wir haben am Anfang gesprochen, ich habe so rhetorisch die Frage gestellt, ist Musik eine bewusstseinsverändernde Substanz? Und ich verstehe vollkommen, dass der Substanzbegriff hier daneben ist, aber auch das Verändernd ist vielleicht zu wenig, weil die Wahrnehmung ist eigentlich, dass sie nicht nur verändert, sondern erweitert. Was passiert hier?
Ja, das, was da passiert, kann man auch auf anderen Ebenen des Seelenlebens beobachten. Also Albert Hofmann, von dem wir eben sprachen, erzählte immer gerne die Geschichte von seiner Kindheit, als er mal eine mystische Erfahrung hatte, einfach im Naturerleben, ja, also wo er plötzlich eine Klarheit empfunden hat, weil er bei einem ganz bestimmten Wetter in der schweizerischen Jura mit einer ganz bestimmten archaischen Natur drumherum, die er als mystische Welterfahrung gedeutet hat. Und so ähnlich ist das beim Musikhören auch möglich. Also das, was du da meinst mit Wahrheit, daran möchte ich gerade nochmal anknüpfen, hat für mich nicht nur mit Harmonie was zu tun, wie ich eben auszuführen versucht habe, sondern das hat auch was mit Reinigung zu tun. Also gewissermaßen die Sinnesorgane reinigen. Wenn ich die 9. Symphonie von Beethoven, den letzten Satz mit der Ode an die Freude, Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum, wenn ich das höre und wirklich mich öffne und das nicht zum 150. Male als Hintergrundmusik dudeln lasse, oder sogar als Telefon Warteschleifen gedudle, gibt es ja auch alles inzwischen, sondern wenn ich das wirklich mit vollkommener Aufmerksamkeit und einer tranceartigen Bewusstseinslage in mich reinlasse, dann kann mich das in paradiesische Welten hineinführen, die ganz viel zu tun haben mit Staunen, mit Faszination, mit Reinigung, und mit im Grunde auch Katharsis, ja. Also zum Beispiel, wenn ich nochmal an diese Inszenierung unserer Politiker anknüpfen darf, wie die da bei diesem Gipfeltreffen in Hamburg sich in dem Konzertsaal alle zusammen dieser Ode an die Freude hingegeben haben, mehr oder weniger aufmerksam. Da haben sie, das ist ja auch ein geschlossener Raum, das darf man auch nicht vergessen, ja, also damit sind sie abgegrenzt von diesem ganzen Rummel, der da draußen stattfand, mit diesen ganzen Straßenkämpfen und so weiter. Also da hat ja der Konzertsaal so einen sakralen Charakter im Grunde, also so ähnlich wie eine Kirche, wie ein Kirchenraum, in dem man Andacht erlebt. Das Wort ist auch noch sehr wichtig, finde ich. Wenn wir über Heilung und oder heilende Wirkungen von Musik sprechen. Diese Grundhaltung des andächtigen Lauschens, des andächtigen Zuhörens, die kann man von vornherein haben, ja, und mit einbringen in die Situation. Man kann sie aber auch durch das Musikerleben steigern. Mhm. Ja, und das hat ganz viel mit Reinigung zu tun. Also nach so einem wirklich ergreifenden, wenn ich das mal so ausdrücken darf, Musik erleben, kann ich mich gereinigt fühlen. Ich kann mich wie neu geboren fühlen. Ich habe das selber übrigens als Jugendlicher zum ersten Mal erlebt, als meine Mutter, die in einem Chor sang, das Halleluja von Händel aus dem Messias, aus dem Oratorium der Messias sang. So eine Musik hatte ich noch nie gehört. Da war ich vielleicht 12 Jahre alt oder so, etwa. Mhm. Und wäre schön, wenn wir das jetzt einspielen könnten. Jedenfalls, das ist eine wahnsinnige Musik, ja? Also dieses Halleluja. Mhm. Das kann ich jetzt nicht beschreiben. Das muss man eigentlich hören. Da steckt alles drin, finde ich, was überhaupt künstlerisch möglich ist in Richtung auf im Grunde Ekstase. Ja, also dass man allein schon dieses Wort Halleluja ist ja gewissermaßen so ein Versuch mit Silben etwas auszudrücken, was erhebend ist, ja, was mit Feiern zu tun hat, mit Begeisterung zu tun hat, mit einer überbordenden Freude zu tun hat. Und das kann die Musik einfach besser inszenieren, als es die Worte können.
Jetzt hast du zwei Worte gesagt, die bei mir hier auch sehr hängen geblieben sind. Das Wort, eine Wort ist reinigen und das andere Wort ist Andacht.
Ja.
Und wenn ich dem Wort Andacht nachgehe, also die zwei scheinen mir sehr komplementär zu sein. Das heißt, das Reinigen von etwas und die Andacht an etwas. Und beide Erfahrungen machen mir Sinn, also dass Musik wirklich von etwas, ich würde mal sagen, von etwas Trivialen reinigt oder vielleicht auch von etwas Traumatischem reinigt.
Ja, reinigen kann, würde ich mal
oder,
sagen.
Oder reinigen kann, um sich vorsichtig auszudrücken, vollkommen richtig. Was ich spannend finde, wo ich da gerne nachfragen würde, Andacht ist ja immer eine Andacht an etwas. Da ist sagen ein Gegenüber, an das angedacht wird.
Nee, das meine ich anders.
Wie meinst du das Andacht? Was zeigt sich in dieser Andacht?
Also ich selber bin katholisch aufgewachsen als Kind und war Messdiener und habe also in der Kirche das gewissermaßen antrainiert gekriegt. Ne? Also diese Bereitschaft, andächtig zu sein, andächtig zu lauschen, kann man sich ja vornehmen. Ja, ich kann in die Kirche gehen und sagen, ich will jetzt andächtig sein. Oder es gibt ja auch Veranstaltungen, die heißen so. Ja, wir treffen uns jetzt zur gemeinsamen Andacht. Damit ist in allen Fällen gemeint, ein gemeinsames Stillsein, ein gemeinsames Resonanzfeld aufzubauen, in dem man gemeinsam lauscht. Und wenn es auch nur die Stille ist, der man dann zuhört, die man erleben will, die Stille ist ja genauso wichtig wie das Klingen. Mhm. Für viele Menschen ist ja die Stille noch viel wichtiger als das Klingen, also in der Meditation zum Beispiel. Andacht ist insofern nicht unbedingt, also habe ich eine etwas andere Meinung als du, also für mich ist Andacht nicht unbedingt etwas, was auf etwas hin, auf ein Erlebnisinhalt hin gerichtet sein muss, sondern das kann nach meiner Meinung auch ein völlig ungerichtetes, tranceartiges Geschehen sein, bei dem ich das Denken endlich mal loslasse und ohne zu denken mich einfach dem überlasse, was jetzt gerade ist, also Achtsamkeit pur praktiziere. Und das hängt natürlich übrigens genau wie bei den Drogen von Set und Setting ab, ja, also mit bei der gesamten Diskussion zur Drogenwirkung, zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen spielen diese beiden Begriffe Set und Setting ja immer eine ganz zentrale Rolle, die von Zinberg eingeführt worden sind. Mit Set meint man die Voreinstellung, ja, also die, so wie bei der Andacht, also die Bereitschaft, sich überhaupt einzulassen auf das, was jetzt kommt und dabei irgendwie auch vielleicht bestimmte Erwartungen zu haben, zum Beispiel eine spirituelle Erfahrung machen zu wollen. Und mit Setting meint man die Gestaltung des Umfeldes. Ja, also in der Kirche ist das zum Beispiel, sind das die Kerzen, die da an sind, es sind die glitzernden Lichter an den Kirchenfenstern, oder es ist vielleicht ein zarter Pianissimo Orgelklang oder ein Chor, der irgendwo ertönt. Es gibt viele Möglichkeiten, ein Setting herzustellen, in dem die Chance erhöht wird, dass man das erlebt, was wir beiden jetzt hier als Andacht und Reinigung bezeichnet haben. Mhm. Und zu dem Reinigungsbegriff ist natürlich der Begriff der Katharsis auch noch zu nennen. Das haben auch schon die alten Griechen vor 2.500 Jahren ja erkannt und Aristoteles und alle möglichen klassischen griechischen Theaterautoren, Sophokles und Aris und wie sie alle hießen, die haben ja ganz bewusst versucht, das Theater so zu gestalten, auch übrigens mit Musik immer dabei, da war immer Musik mit dabei, in Form von Chören und von Musikinstrumenten, das weiß man von all den Bildern, die es auch noch gibt aus der Zeit. Da war immer das Ziel, dass die Erlebenden eine Reinigungserfahrung machen sollten. Also, das haben die Katharsis genannt. Katharsis hat also insofern was zu tun mit Klarheit, mit Wahrheit, mit Schönheit, mit Harmonie, mit Dankbarkeit, mit Staunen, mit Faszination. Das sind alles Worte, die mir jetzt so eingefallen sind, ganz spontan, die letztendlich auf Bereicherung hinauslaufen. Nicht? Also wenn man sich mit einer solchen Haltung, wie wir beiden sie hier offensichtlich gut finden, öffnet für eine Musikerfahrung einer besonderen Art. Wir sprechen, um es nochmal zu sagen, nicht über das Gedudel, was morgens um 7 Uhr beim Zähneputzen aus dem Radio kommt. Sondern wir sprechen über eine bewusste Entscheidung, eine Musikerfahrung zu machen, der wir uns voll und ganz widmen und die einen klaren Anfang und ein klares Ende hat, durchkomponiert ist und von guten Musikern so aufgeführt wird, dass das ein gemeinsames kulturelles Erlebnis wird. Darüber reden wir ja die ganze Zeit.
Absolut. Ich sehe, wir sind auch in der Zeit schon sehr fortgeschritten.
Ja.
Und sind eigentlich schon am Ende unserer Sendezeit. Ja. Ich würde gern noch deine Website erwähnen. Die heißt www.rolf-veres.de. Dort findet man auch deine CDs. In der Aussendung findet man auch den Link zu dem Versand, wo man deine CDs bestellen kann. Wir können sicher noch sehr, sehr viel mehr zu Musik sagen. Und ich finde das von jemandem, der einem Heilberuf nachgeht und einem Leben lang einem Heilberuf nachgegangen ist und diesen Heilberuf, ich würde sagen, auch in einem tieferen als üblichen Sinne verstanden hat. So würde ich jedenfalls deine Arbeit verstehen. Finde ich einfach deine Gedanken, welcher Beitrag oder welche Bedeutung hier Musik hat oder haben kann, einfach sehr entscheidend. Und ich habe hier auch in der Technik kurz nachgesehen. Ich würde gern, wenn es dir recht ist, unsere Sendung auch ausklingen lassen mit dem Halleluja von Heidenschöpfung.
Das ist von Händel.
Dann
Messias, das Halleluja, was ich gemeint habe, ist aus dem Messias von Händel.
Dann nehmen wir den Messias, Händel und das Halleluja und lassen die Sendung damit ausklingen.
Ja, schön. Wunderbar.
Herzlichen Dank und herzlichen Dank auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie hier mit dabei waren. Einen schönen Abend aus Frankfurt.
Ja, gleichfalls. Ich schließe mich diesen schönen Wünschen an. Tschüss.